Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr haben wir es auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Jede Woche haben wir spannende Themen, spannende Institutionen rund um Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Aber heute blicken wir sozusagen mal eigentlich an den Rand unseres Sendegebiets. Gemeinsam nehme ich euch da draußen vor den Radiogeräten, vor den Streams oder wo auch immer uns hört, heute mit ans nördliche Ende nach Heidenheim. Dort habe ich sozusagen, ich könnte fast sagen, quasi einen Kollegen oder zumindest viele, viele Jahre, über 30 Jahre lang war er als Kulturredakteur tätig und wird uns heute ein bisschen aus seinem persönlichen Alltag, beruflichen Alltag und auch aus seiner Heimat erzählen, was es dort so gibt. Wir haben gesagt, wir nennen das Ganze einfach die Kulturlandschaft zwischen Heidenheim und Ulm. Und auf diese Reise möchte ich euch in den kommenden 60 Minuten lang mitnehmen. Mein Name ist Maximilian Strauß und bei mir im Studio ist Dr. Manfred Allenhöfer aus Nattheim bei Heidenheim. Manfred, schön, dass du heute hier bist, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast.
Ins Donau-Randgebiet, das wusste ich gar nicht, dass ich da angesiedelt bin, aber klar, die Brenz fließt in die Donau. Ja. Nein, mein Name ist Manfred Allenhöfer, ich war deutlich länger als ein Dritteljahrhundert Kulturredakteur in Heidenheim, das vor sich selber stehen kann, beziehungsweise mit seinen anderen Kulturstädten und Wohnorten, Lebensorten im Kreis Heidenheim. Wir sind ein nicht am Nabel der Welt, aber wir sind ein sehr kulturgesättigter Raum, schon von alters her. Beispielsweise die Autobahn, durch die ich natürlich ganz bequem heute hergefahren bin nach Ulm, die hat nicht immer existiert. Und Heidenheim hat vor 100 Jahren beispielsweise, wir kommen wahrscheinlich gleich auf diesen Zeitraum, weil vor 100 Jahren wurde ja auch das Naturtheater begründet. Heidenheim hat im eigenen Saft geschmort und man wusste, um nach Ulm zu kommen, das war sehr aufwendig. Gut, man hätte den Zug nehmen können, aber war auch nicht so ganz einfach. Man muss ja zum Bahnhof dann kommen, etc. Also wenn man Kultur haben möchte, sollte man sie selber machen. Und aus dieser Tradition rührt eine ganze Reihe von Kulturvereinigungen in Heidenheim, die durchaus sehr respektabel gearbeitet haben und die bis heute existent sind. Das Naturtheater habe ich genannt, es gibt aber auch viele Chöre, Oratorienkirche, was mir einfällt. Es gibt viel Kirchenmusik, Musica Sacra. Es gibt in eigentlich allen Bereichen eine Menge. Wir hatten eine Zeit lang beispielsweise mal 3 oder 4 Amateurtheatergruppen, die durchaus ansehnliche Dinge gemacht haben. Und das will dann betreut sein, und das habe ich sehr gerne gemacht, insgesamt mehr als ein Dritteljahrhundert. Jetzt bin ich im Ruhestand.
Mehr als ein Dritteljahrhundert, also über 30 Jahre lang warst du Kulturredakteur. Wie hat für dich die Reise als Kulturredakteur angefangen? Also hat dich Kultur schon von Kindestagen an begeistert, dass du Kulturredakteur geworden bist und dich einfach noch intensiver mit der Kultur auseinandergesetzt hast?
Ja, also das Interesse war immer da, aber es hat sich natürlich schon auch mit einer gewissen Zufälligkeit ergeben. Ich bin gebürtiger Stuttgarter, kam dann fürs Studium wieder zurück nach Stuttgart und habe dort Germanistik und Geschichte studiert. Zu meiner Zeit konnte man aber, glaube ich, noch unter etwas anderen Bedingungen studieren als heute. Also sprich, man hatte Zeit und konnte reinschnuppern in sehr viele verschiedene Bereiche, also im Bereich der Geschichte beispielsweise. Ich war bei den Architekten. Architekten sind ja an der Stuttgarter Uni sehr, sehr gepflegt. Es gibt dort einen eigenen Lehrstuhl für Architekturgeschichte und die bieten eine 4-semestrige Vorlesung. Habe ich natürlich besucht und verschiedene andere Dinge. Dann auch war bei den Politologen, habe dort meine Scheine gemacht, obwohl ich nie immatrikuliert war. Und ich habe auch U-Geschichte beispielsweise studiert. Auch ein fakultatives Zusatzangebot an der Uni für die Historiker. habe dann nach dem Studium die Möglichkeit gehabt, hat man mir angeboten, habe ich dann gern wahrgenommen. Dankeschön meinen Eltern, dass sie es ermöglicht haben. Ich konnte promovieren und wer promoviert in der Germanistik, der weiß, dass er seine Zeiten sehr frei einteilen kann. Ich war also bei verschiedenen Einrichtungen, habe auch übrigens ein paar Sendungen geschrieben, allerdings für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ein paar Unterhaltungssendungen, aber auch ja, für die Bücher, genau für die Bücherbar vom Herrn Lehmann und auch einstündige Kollegs, Schulfunk nennt sich das dann, Funkkolleg, Schulfunk, schon eine Weile her. Und solche Dinge, bei Volkshochschulen gearbeitet, Vorträge gehalten. Also man konnte vieles machen, bin dann natürlich auch gelandet bei der örtlichen Kultur, bei der örtlichen Lokalredaktion, in die Kulturredaktion dann geschickt worden und es hat sich relativ rasch dann der glückliche Umstand ergeben, dass der dortige Kulturredakteur, ein sehr feiner Mensch namens Domes, mich relativ rasch eingesetzt hat für all die Dinge dann, die er nicht wahrnehmen konnte aus zeitlichen Gründen. Ich habe meine Bücher und arbeite mit meinen Büchern oder ob ich nachts oder vormittags oder nachmittags mit den Büchern arbeite, ist ja völlig wurscht. Und die zwei Kinder, die ich damals hatte, die haben mir auch nicht abgehalten davon, das zu machen. Also sprich, das fand ich sehr gut. Und so war ich dann mal im Journalismus, respektive im Kulturjournalismus gelandet und bin dann dort eben geblieben bis heute. Und habe es im Prinzip auch nicht bereut.
Also durch Zufall in der Kulturlandschaft gelandet, beziehungsweise in der Kulturredaktion. Ursprünglich mal Germanistik studiert, beziehungsweise ich würde fast sagen, eigentlich irgendwie von allem so ein bisschen studiert, wenn du in die verschiedensten...
Ich habe schon mal reguläres Studium gemacht und das ganz gut gemacht. Habe Staatsexamen dann gemacht, also ich könnte jetzt auch, was weiß ich, Oberstudienrat oder Studiendirektor sein, deutsche Geschichte. Das hat sich anders ergeben. Auch okay, man hat ja so Vorstellungen dann beim Studium, dass man mit sehr engagierten Schülern arbeiten kann, Oberstufe, Leistungskurs, sowas und die mit denen dann seinen Faust durchkauen oder sein Bertolt Brecht. Und wenn man sich dann genau überlegt, dann ist halt so, du musst auch in der 9. Klasse dann, was weiß ich, einen Besinnungsaufsatz machen, in der 7. Klasse dann die Kommasetzung üben. Also das ist auch nicht immer die ganz große intellektuelle Herausforderung. Das ist auch der Beruf des Kulturredakteurs. Egal ob in Heidenheim oder in Ulm wird es nicht anders sein, prinzipiell anders sein zumindest, genauso. Aber man muss die Dinge dann mögen. Und ich habe festgestellt, es lohnt sich oft der zweite und der liebevolle und zugewandte Blick, dann kann man vieles entdecken. Und dann kann man auch ein Drittel Jahrhundert lang in Heidenheim oder im Kreis Heidenheim sehr viele interessante Dinge entdecken. Und nicht nur Dinge, nicht nur Ereignisse, sondern eben auch Menschen, die das ermöglichen. Und der Beruf des Journalisten bedeutet ja, dass man viel mit Menschen zu tun hat und da wirklich sehr feine, sehr gute, sehr anregende Erfahrungen machen kann. Ich habe das immer sehr genossen. Es öffnet sich ja praktisch alle Türen. Wenn mich irgendwas besonders interessiert, dann kann ich es als Journalist im Regelfall ermöglichen, dort reinzukommen. Und ich hatte im Laufe meines langen Berufslebens nur zwei Türen, die sich mir letztlich verschlossen haben, wo ich noch nicht reinkam. Das eine war die Bibliothek des Klosters Neresheim und das andere war das Schloss von Thurn und Taxis. Im einen Fall hat es sich dann doch noch ergeben, auch durch eine journalistische Begebenheit. Es wäre die wurde renoviert, es wäre eine Besichtigung möglich gewesen, aber man hätte dann, weil ja unter den Journalisten, Gottlob, auch sehr viele Frauen sind, meine nicht über die normale Klostertreppe dann zur Bibliothek, die sich im 4. Stockwerk befand, hochgehen können, sondern man musste über das Außengerüst, das damals noch stand, das man gebraucht hat, um den Verputz zu machen, einsteigen quasi durchs Fenster, weil ja die Klausur nur den Männern, nur den Mönchen vorbehalten ist. Und mein Problem ist, ich hatte Höhenangst. Ich habe beim zweiten Stock dann umkehren müssen, aber konnte es dann später mal ermöglichen, dass ich vor die Geschichte eines Stadtmagazins dann quasi doch vom Abt dann die Bibliothek gezeigt bekam. Also in der Bibliothek des Klosters Neresheim, die fantastisch ist, konnte ich mal rein. Nicht rein konnte ich natürlich ins Schloss von Thurn und Taxis in Druckenhofen bei Dischingen, denn das gammelt vor sich hin und natürlich hat die Fürstin Gloria keinerlei Interesse, denn dass man sieht, wie man dieses Gebäude vermutlich nicht, ich formuliere es vorsichtig, nicht mit allzu großem Aufwand pflegt.
Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie dein Weg nach Heidenheim geführt hat, wenn du gebürtiger Stuttgarter bist, in Stuttgart studiert hast. Vielleicht kannst du Dortmund uns nochmal über die Hintergründe aufklären, wie dein Weg schlussendlich nach Heidenheim geführt hat.
Als gebürtiger Stuttgarter. Dann sind meine Eltern, als ich 12 Jahre alt war, haben sich ihren schwäbischen Traum erfüllt und ein Häusle gebaut. In, vielleicht kennt jemand den Namen, in einem Ort mit dem wunderbaren Namen Uhingen. Uhingen. Uhingen liegt bei Göppingen. Göppingen aufs Gymnasium gegangen, dort das Abitur gemacht, traditionellen Hohenstaufen-Gymnasium. Und dann nach Stuttgart zurück zum Studium. Schon damals übrigens sehr häufig auch mit dem Motorrädle nach Stuttgart gefahren. Wollte dann unbedingt weiter zur Universität Tübingen, habe dann aber meine Frau kennengelernt, die in Esslingen Lehramt studiert hat. Und so sind wir dann nach Stuttgart gezogen und ich habe auch das Hauptstudium in Stuttgart gemacht. Durch die Tätigkeiten, die ich vorher geschildert habe, war ich auch bei der Lokalzeitung dann während meiner Promotionszeit und war angebunden und die bot mir dann an. Also glücklicherweise hat man mir immer mal wieder eine Tür geöffnet, gesagt, du kannst bei mir das Volontariat machen, was ich dann auch angenommen habe. Ich habe bei der Neuen Württembergischen Zeitung in der WZ in Göppingen gearbeitet. Die wurde übernommen, obwohl sie ursprünglich die größere Zeitung war, von der Südwestpresse in Ulm, war also dann quasi untergegliedert unter die Ulmer Presse, unter dem Marktführer hier. Und da war so, die Geschichte soll ich jetzt nicht nehmen, hatte mir angeboten, vor kurzem das Volontariat zu machen, aufgrund Studienabschluss und Promotion. Naja, ich musste dann doch 2 Jahre machen, das war mein Einstieg ins Berufsleben. Bislang bin ich immer davon ausgegangen, ein Wort wird gehalten, was vielleicht ein bisschen naiv ist. Also es war eine Stelle ausgeschrieben eines Kulturredakteurs in Heidenheim, die ich nicht zur Kenntnis genommen habe. Das war im März diese Ausschreibung, dieses Stellenangebot, weil ich ja noch hätte bis Herbst arbeiten müssen, dann bei der NWZ in Göppingen bzw. Südwestpresse in Ulm. Und dann hat mich mein Redaktionsleiter damals angerufen und gesagt, Mensch, Allenhöfer, das ist doch die Sache, die du willst. Ich habe gesagt, die können mich ja gar nicht nehmen, weil ich noch fast ein halbes Jahr verpflichtet bin. Aber ich kann mich ja mal vorstellen, dann weiß ich, wie das gelaufen ist. Und wenn es dann wirklich ein Vierteljahr später ernst wird, habe ich die Situation erlebt. Ich hatte 2 Kinder damals, 2 sehr kleine Kinder. Ich habe zu meiner Frau gesagt, komm, wir machen einen Familienausflug. Wir gehen dann essen anschließend in Gerstetten oder irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Ich brauche da schon 10 Minuten, eine Viertelstunde und rede mit denen. Und dann waren es halt 2x1 Stunde dann, also in der Redaktion und dann auch im Verlag. Und die sagten, wir wollen sie. Und man hat es dann geschafft, dann, dass man der Ulmer Chefredaktion klar gemacht hat. Also, ich hatte mal zugesagt, 1 Jahr, das jetzt sind 1,5 Jahre. Also, lasst ihn frei. Und so bin ich noch in Heidenheim gelandet und dort dann auch geblieben, als Kulturredakteur von Anfang an.
Und die eigene Frau, die ist dann sozusagen von Stuttgart mit nach Heidenheim mitgewandert über die Zeit?
Die kam aus Göppingen. Nee. Die ist von Göppingen dann auch nach Stuttgart und dann natürlich auch nach Uhingen mitgezogen. Dort haben wir 2 Kinder bekommen und sind dann eben weitergereist nach Heidenheim, wo wir ein Haus gefunden haben, das groß genug war dann auch. Wir haben immer gesagt, wir wollen 2, 4 oder 6 Kinder, eine gerade Zahl jedenfalls. Dass bei 3 ist die Gefahr immer groß, dass man irgendein Kind ins Eck stellt und 2 sich verbünden gegen das dritte und das dritte fiebt dann aus dem Eck so traurig vor sich hin. Also 2, 4 oder 6. Und dann haben wir ein Haus gefunden, wo wir gesagt haben, das trägt auch 4 Kinder. Und so wurde es dann. Und die Viecher, also Familie ist eine ganz wichtige Geschichte. War es auch immer. Konnten wir dann in Heidenheim großziehen. Es hätte sich auch mal was anderes ergeben. Die Große stand unmittelbar vor dem Abitur und hat gesagt, du bist ein Säckel, wenn du das nicht machst. Die 3 anderen waren froh, aber bei denen war es dann natürlich auch klar, nach dem Abitur fliegt man in die weite Welt hinaus, was sie da gemacht haben, was ich auch sehr genossen habe. Weil eine Zeit lang war mein Spruch, lerne die Welt kennen durch die Studienorte deiner Kinder. Und das hat mich unter anderem, also USA beispielsweise, aber unter anderem auch bis in die Tiefen von Sibirien geführt. Meine Älteste hat Jura studiert, Recht. Und das sind Passau. In Passau gibt es Spezialisten für russisches Recht. Ergo hat sie gesagt, ich gehe für ein Auslandssemester, aus dem dann 2 Auslandssemester wurden, also 1 Jahr. Die war 1 Jahr dann Studentin in Krasnojarsk im tiefsten Sibirien. Und das war damals noch ein anderes Russland, denke ich mal, als heute. Natürlich sind wir auch noch Krasnojarsk gefahren und haben viele sehr interessante und sehr aufgeschlossene russische Menschen kennengelernt. Also das war sehr interessant. Man geht mit Vorurteilen dorthin. Die sind nie richtig, das weiß man um Himmels Willen, aber man hat seine Archive Gulag und sonstigen Geschichten natürlich so im Hinterkopf und wartet eine bestimmte Spezies von Menschen, die dann dort sind, wohl wissend, es wird anders sein und ist dann überrascht, wenn man die jungen Leute sieht. Wie gesagt, also die Mädchen in Russland, das war ein Aufenthalt damals im Mai. Sibirien hat Kontinentalklima, da waren die Temperaturen schon relativ hoch. Mädchen mit Miniröcken und High Heels. Und wenn man sich mit denen unterhält, beispielsweise Computer, Internet und so weiter, also aufgeschlossen als der alte Besucher dann aus von der Schwäbischen Alb, war toll. Würde so wahrscheinlich jetzt nicht mehr gehen.
3FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
Was hast du in all den Jahren beobachtet, vor allem gerade in deiner neuen Heimat Heidenheim?
Da kommt natürlich vieles zusammen, was ich jetzt noch nicht einmal sehr rudimentär wiedergeben ließe. Nein, vielleicht eines auch noch kurz. Ich hatte das große Glück, ich war Kulturredakteur bei der Heidenheimer Neuen Presse und wurde dann Redaktionsleiter der Heidenheimer Neuen Presse über 17 Jahre und konnte mir deswegen den Rücken als Kulturredakteur freihalten in der Funktion als Redaktionsleiter. Insofern, als ich auch abseitige Themen einfach machen konnte, da musste ich dann groß fragen und mir das genehmigen lassen. Man konnte abstruse Dinge, außergewöhnliche Leute einfach mal treffen und dann schöne Dinge machen. Daraus haben sie viele, viele Sonderseiten ergeben, viele Serien. Das hat irgendwann übrigens auch dazu geführt, dass wir einen durchaus renommierten Journalistenpreis dann erhalten haben für den Kulturteil der Heidenheimer Neuen Presse. Wir hatten beispielsweise auch über anderthalb Jahrzehnte was erst kürzlich vor anderthalb Wochen oder so beigelegt worden ist, der von mir sehr verehrten Süddeutschen Zeitung aus München. Wir hatten jedes Jahr zu Weihnachten quasi als Geschenk für unsere Leser eine Künstlerseite. Das heißt, ein Künstler aus dem Kreis, da haben wir auch sind wir relativ gut gesegnet, also mit traditionellen Künstlern, aber auch mit jungen Künstlern, also Leuten durchaus, die das studiert haben, also akademische, ernstzunehmende Künstler, was nicht heißt, dass sie nicht akademisch, nicht unbedingt ernst zu nehmen wären, ganz im Gegenteil. Nee, und da hat jeweils einer dann eine Anfrage bekommen, und ich glaube, da hat nie einer abgesagt dann im Laufe der Jahre, er bekommt den Platz einer Zeitungsseite zur Verfügung gestellt. Die kann er dann gestalten nach eigenem Gusto. Da kommt dann von unserer Seite aus nichts dazu. Und er hat dann damit als Künstler die Chance, ich weiß ja, wie das geht. Also Kunstausstellungen sind oft gut besucht, aber man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass es nicht viele Ausstellungen gibt, mit denen man eine Mehrheit der Bevölkerung erreichen kann. Aber in dem Fall hat man dann mit dieser Künstlerseite die Gelegenheit, man landet fast schon zwangsweise dann auf dem Frühstückstisch der Bürgerschaft in der Weihnachtsausgabe. Und wer Lust hat, kann die sich dann rausreißen und hat etwas, was dann just für diesen Anlass und für diese Zeitung geschaffen wurde. Und daraus erwuchs dann relativ rasch die Idee, Mensch, man kann ja auch eine Stunde machen, in der Künstler diese Seite signiert, dann hat es vor vielen Jahren auch noch einen erhöhten Wert. Der Künstler macht nicht bloß was dann massenhaft im Zeitungsdruck reproduziert wird, sondern er signiert es und macht dann damit quasi ansatzweise diese Künstlerseite auch zum Unikat. Und wenn man dann ein bisschen was verlangt, als Honorierung dann für diese Unterschrift, dann kriegt man vieles in ein Töpfchen, was man für gute Dinge dann weitergeben kann. Also es gibt in Heidenheim beispielsweise einen Verein Kinder und Kunst, eine Art Jugendkunstschule, so wie es die Jugendmusikschule in vielen Gemeinden gibt. Jugendkunstschulen sind relativ selten, dass man das, was zusammenkommt, dann durch diese Unterschriften, dass man das dann weiterreicht an diesen Verein Kinder und Kunst. Und das hat sich dann immer ausgewachsen, es hat noch welche gegeben, Künstler, die haben gesagt, also wenn ihr diese Seite rausreißt und der Redaktion zukommen lasst, dann hole ich die ab und dann mache ich, das war eine sehr abstrakte Zeichnung mit wenigen Strichen, ich verspreche euch, ich mache aus jedem dieser Blätter, das ihr zurückgebt, ein Unikat, also er hat diese Zeitungsseite vorgenommen und hat die dann nachbearbeitet, sodass auf der Grundlage dessen, was gedruckt in der Zeitung lag, dann jeweils eine eigenständige Arbeit entstand. Und das war damals, glaube ich, auch eine 60, 70 Leute, die da mitgemacht haben und die natürlich in dem Fall für diesen Aufwand, also der hat bis spät in die Nacht gearbeitet und gewerkelt und zum Teil auch gewütet und zum Teil wunderbare Dinge dann gemacht. Da kam da einiges zusammen, was man weiterreichen konnte für diesen guten Zweck. Das ging dann nimmer, die Heidenheimer Neue Presse gibt's mittlerweile auch nicht mehr, aber es war schön zu erleben, dann, dass das andere, ich will nicht behaupten, angeregt durch uns, aber dass andere ein ähnliches Projekt auch machen, also die erheblich besser situierte Süddeutsche Zeitung macht das bis heute. Das war so ein Ding. Ansonsten Kulturarbeit, ja, Kulturbeobachtung, klar, eine Vielzahl von Dingen, über die man berichtet, die wird natürlich vorgegeben. Es gibt eine Veranstaltung, es gibt eine Ausstellung, es gibt ein Konzert und solche Dinge. Da bringt man erstens dann einen Vorbericht, Vorschau. Und zweitens geht man dann hin und berichtet oder schickt jemand hin. Man kann ja nicht alles machen, man versteht auch nicht von allem etwas oder gleich viel und macht dann eine Besprechung, sodass jedes Ereignis im Regelfall dann doppelt sich im Blatt wiederfindet. Mein Bereich war schwerpunktmäßig Literatur, Theater, bildende Kunst und ansonsten hat man das gemacht und natürlich viel Personality. Und zum Beispiel, also ich habe das Naturtheater erwähnt, das Naturtheater, das macht mittlerweile, das ist Amateurtheater, also dort wirken nur Amateure mit, wobei ich durchaus etwas schmerzhaft auch sehr früh gelernt habe. Ich habe einmal in einer frühen Besprechung den Begriff des Laien verwendet, das sei ein Laienschauspieler. Dann hat man mich zur Brust genommen und gesagt, nein, wir sind keine Laienschauspieler, wir sind Amateurschauspieler, denn wir machen das nicht nur mit einem gewissen Ernst, sondern wir können als Amateure durchaus auch geschult sein, also in irgendwelchen Seminaren oder anderen Dingen sein. Laienspieler sind vielleicht, auch das sei so etwas mit Fragezeichen in den Raum gestellt, wenn im Sportverein auf Weihnachten hin dann ein Theater gemacht wird, Tante Luise kommt zu Besuch, dann mag das vielleicht ein Laienstück, eine Laieninszenierung sein, die machen Amateurtheater. Und die Hauptinszenierung in diesem riesengroßen Amateurtheater, das zu besuchen, ich nur jeden Ulmer mal ans Herz legen kann. Hauptaufgabe ist, in jedem Sommer zwei Stücke zu bringen. Ein Hauptstück, ein sogenanntes Erwachsenenstück und ein Jugendstück. Das heißt, es gibt dann pro forma zunächst mal zwei Premieren jeden Sommer. In Wirklichkeit gibt es aber drei Premieren, weil die Theater natürlich als Amateurtheater und mit einer Spieldauer von, was weiß ich, anderthalb, zwei Monaten fast, auch mit Krankheitsfällen rechnen müssen. Man muss auch den Spielern, die da im Naturtheater agieren, auch mal ermöglichen, dass sie zwei, drei Wochen mal weg sind im Urlaub. Das findet ja großen Teil statt im Lauf der Sommerferien. Das heißt, man hat zwei Besetzungen. Man macht den Aufwand eigentlich doppelt, weil man mit einer doppelten Besetzung dann die Dinge einstudieren muss. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht dann und bin jedes Jahr doppelt hingefahren. Freitagabends ist immer die Hauptpremiere, da wählt man welche aus. Vielleicht nicht richtig zu sagen, du bist der bessere Hauptdarsteller oder die bessere Hauptdarstellerin, aber den, von dem man vielleicht glaubt, etwas mehr Effekt machen zu können bei der eigentlichen Premiere, zu der dann auch die Prominenz kommt, was weiß ich, der OB, der Landrat, verschiedene Sponsoren dann, die das Naturtheater unterstützen. Und es gibt dann am Samstag eine zweite Premiere, bei der die nicht berücksichtigt wurden vor dieser ersten Premiere am Freitagabend, dann auch ihren Auftritt haben. Und weil die in der zweiten Premiere dabei sind, genauso lange geübt haben, die Stücke einstudiert haben, also mindestens ein halbes Jahr, oft sieben oder mehr Monate noch im Jahr, dann also das ist ein immenser Aufwand, den dort viele, viele Menschen leisten, die auf der Bühne stehen wollen, bin ich jedes Jahr auch hingegangen zur zweiten Premiere, zur sogenannten zweiten Premiere am Samstag und habe dann auch darüber eine Besprechung gemacht und dann die Hauptdarsteller von dieser zweiten Premiere auch erwähnt. Wie gesagt, der Aufwand bei denen war der gleiche, insofern muss man denen auch versuchen, gerecht zu werden. Und daraus da vielleicht ein kleiner Schlenker auf die Gegenwart hin. Ich glaube, ich habe keine von diesen Premieren versäumt, die das Naturtheater gemacht hat. Also von 86 kam ich nach Heidenheim dann bis vor wenigen Jahren. Und als jetzt anstand das Jubiläum des Naturtheaters, 100 Jahre Naturtheater, 1924 wurde das nämlich gebaut, unter Umständen, die man sich heute gar nicht vorstellen kann, da führte nicht mal ein asphaltierter Weg auf den Schlossberg. wenn ich sage Schlossberg, dann kann ich darauf verweisen. Das macht es vielleicht für euch oder für viele von euch ein bisschen griffiger. Das Naturtheater ist quasi ein Nachbar der Voith Arena. Heidenheim hat ja mittlerweile einen Bundesliga-Verein. Möge Ulm auch mal wieder einen haben. Ich gönn's euch, aber ihr wart mit eurem Verein dann, der, nachdem er erstligafähig war, ja leider runtergepurzelt ist über mehrere Stufen. Ich hoffe, das passiert in Heidenheimer nicht. Also jedenfalls, ich habe das über viele Jahre dann sehr aufmerksam und ohne Versäumnis dann genau mir angeschaut. Es stand an 100 Jahre Naturtheater. Und da hatten wir, das war jetzt eine Ruhestandsaufgabe für mich, das Naturtheater hat ein wunderbares Archiv, da sind viele Modelle drin, alle Programmhefte dann und Plakate und viele Fotos, zwar nicht lückenlos von jeder Inszenierung, aber von vielen. Der Auftakt war 1924 der Wilhelm Tell, der wurde mittlerweile insgesamt, ich glaube, 5-mal gespielt, auch jetzt zur Premiere wurde ganz neue Fassung dieses Wilhelm Tell dann gegeben. Sehr pathetisch natürlich dann in den Anfängen. Und man schaut die Bilder an und sagt, ja klar, das ist eine völlig andere Zeit. Also mit einem vom Naturtheater selber, der sich im Archiv gut auskannte und der im Naturtheater auch über 2 Jahrzehnte mitgewirkt hat, also der das Verein von innen heraus, den Verein von innen heraus sehr gut kannte. Und ich glaube, den Verein von außen sehr gut beobachtet zu haben und vielleicht auch relativ unbeeindruckt davon irgendwelchen persönlichen Freundschaften und Animositäten da agieren konnte. Wir haben zusammen in hervorragender Kooperation, wie ich fand, ein Buch gemacht, das den Arbeitstitel hatte, der dann schließlich auch der richtige Titel war, 100 Jahre, 100 Bilder. Man kann nicht alles bringen. Und es gibt fantastische Bilder, wie gesagt, auch übrigens nicht bloß von den Akteuren, also ein Wilhelm Tell oder ein Land vergesslet von damals sieht ganz anders aus, als er in den 80er, 90er Jahren aussehen würde oder jetzt in der Gegenwart. Auch die Kulissen sind fantastisch. Also die haben dort regelrechte Architekturen auf den Schlossberg gebaut. Ein Welttheater, mein Gott, ein Riesenbau. Man glaubt nicht, dass es rein Kulissen sind, die nach vorne natürlich wirken, aber von hinten her ja begehbar und bespielbar sein müssen. Also 100 Jahre, 100 Bilder für jedes Jahr, in Gottes Namen halt nur ein Foto. Und dann darauf verweisen, was ansonsten noch alles möglich war in diesem Naturtheater. Da gab es viele Aufbrüche, Umbrüche. Auch in den 70er, 80er Jahren hatte ich Politisierungen und Verjüngungen und Progressivierungen, um Himmels Willen, was für ein Wort. Und das will man eigentlich alles dokumentieren. Aber es geht ja nicht, man muss sich irgendwie beschränken und deswegen, also nicht jedem hat dann insbesondere bei den jüngeren Jahren die Bildauswahl gefallen, aber man kann halt nicht jede Inszenierung dann berücksichtigen. Hinter war allerdings dann ein Teil drin, in dem sämtliche Jahre dann mit etwas Text auch nicht sehr ausführlich beschrieben wurden und da hat man alles drin und es wurden dann auch alle Inszenierungen zusammengefasst am Schluss, die im Naturtheater möglich waren. Mittlerweile sind es 5 pro Jahr. 5 pro Jahr, die das Naturtheater macht. Also alles von Amateuren. Respekt.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es ein Buch mit 100 Bildern, für jedes Jahr ein eigenes Bild. Ja. Es gibt aber im hinteren Teil dann nochmal das Ganze in Text, wo sozusagen alles, was auf dem einen Bild, das ihr ausgewählt habt, nicht dargestellt, nicht rübergebracht werden konnte, einfach in textueller Fassung nochmal, ja, du hast gesagt, jetzt dokumentiert wurde, sodass man die Geschichte des Naturtheaters über die 100 Jahre sozusagen nachverfolgen kann.
Ja, ich muss sogar zuerst einmal beschreiben in diesem Text, was ich auf dem Bild sehe und auch womöglich dann auch welche Akteure ich auf diesem Bild sehe. Die haben es ja auch verdient, auch wenn die möglicherweise schon seit Jahrzehnten tot sind, aber da gibt es einige Persönlichkeiten, die kennen die Theater interessiert sind in Heidenheim auch noch heute, wenigstens als Namen. Also beschreiben, was auf dem Bild ist, Stichwort Kulisse, anderer Begriff, aber dann natürlich auch beschreiben, was nicht per Bild ins Buch gebracht wurde und dann auch die Inszenierung zum Teil noch dann, die im Herbst bzw. im Winter eigens angefertigt waren. Also, wir haben aber versucht, das möglichst klein zu halten. Also das Buch ist ein ziemlich bildmächtiges und bilderlastiges Buch geworden, bei keinem Blättern. Also ein Bilderbuch für Freunde des Amateurtheaters auf der Ostalb und nicht nur für Heidenheim, glaube ich, interessant. Und das war eine meiner Beschäftigungen. Jetzt im Ruhestand, also vor die Zeitung, schreibe ich nur eher sporadisch mehr. Das ein anderes Buch, das ich kurz, vielleicht ist es noch, das ich kurz vorher dann fertiggestellt hatte. Es gibt, da muss ich auch wieder ein kleines bisschen ausholen. Unser Heidenheim ist ja relativ geschichtsträchtig. Heidenheim ruht auf antikrömischen Fundamenten. Aquileia ist der Name der römischen Garnisonstadt, die auf der Gemarkung von Heidenheim angesiedelt war. Und es gab vor 120 Jahren eine wohlsituierte, eine gutbürgerliche Familie in Heidenheim namens Bittel. Der Vater war Bankdirektor in Heidenheim, der hatte zwei Söhne. Und die lebten in einer Villa im Zentrum von Heidenheim. Und man wusste, unterm Graben, unterm Gras und unterm Beet, ist es wahrscheinlich, dass man römische Fundamente entdeckt. Und der Bub hat im Garten, das sollte eigentlich nicht so sehr, aber im heimischen, im väterlichen, im elterlichen Garten gegraben, ist aber auch unter Anleitung von bekannten Heimatforschern hinausgegangen, hat im Kreis Heidenheim an verschiedenen Stellen gegraben und kam so zur Archäologie. Er hat Archäologie studiert. Und der Professor Dr. Kurt Bittel war ein vorzüglicher Student, an drei oder vier verschiedenen Orten studiert. Er wurde dann geschickt als Stipendiat, mit der Bitte, ins hinterste Anatolien zu gehen, weil man dort eine Ausgrabungsstätte hatte. Die Hauptstadt der Hethiter sollte dort ausgegraben werden. Er wollte das eigentlich nicht machen, aber ging dann dorthin, hat eine Lebensaufgabe gefunden. Und er wurde später dann, hat es gebracht, also zunächst zum Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts in Istanbul und später dann zum Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin. Eine weltweit reputierte Persönlichkeit, übrigens auch aufgenommen, war zum Teil sogar Dekan im Orden Pour-le-Mérite, ein sehr exklusiver Orden, also in den zu kommen ist nur möglich für eine handverlesene Schar. Ein Archäologe also. Und wie gesagt, dieser Vater, dieser Bankdirektor hatte zwei Söhne. Der jüngere Bruder vom Kurt hat mit seinem älteren Bruder auch lange Zeit gegraben, aber irgendwann, wie die Dynamik in Familien nun mal so ist, sagt der Jüngere, ich mache ja nicht immer das Gleiche wie der große Bruder, ich muss mir da jetzt irgendwie auch, möchte mein eigenes Ding machen. Und er hat sich dann entschieden, er wird ganz was anderes, ich werde Physiker. Hat Physik studiert, hat Physik promoviert, und wurde dann in Marburg Physikprofessor, war zeitlang auch Dekan und ich glaube sogar Rektor dann der Universität Marburg als Physiker. Also auch dieser war einer in seinen Kreisen mindestens europaweit sehr angesehener Wissenschaftler. Und über diese beiden Brüder hatten wir ein Buch gemacht. Wir hatten das Glück, dass wir einen Doktoranden vom Physiker hatten, das physikalische Werk, dass er Professor Bittel auch einschätzen konnte. Der hat den Nachlass dann der Witwe auch zur Einsicht bekommen. Der hat dann den Physiker beschrieben und ich konnte dann den Archäologen beschreiben, dann der in seinem Ruhestand übrigens auch, also der in aller Welt war, der in Berlin lange Jahre dann Direktor von diesem angesehenen Institut war. Der kam im Ruhestand dann auch wieder nach Heidenheim zurück und hat dann auch verschiedene Dinge geschrieben, beschrieben, hat noch Reisen gemacht mit seinen rotarischen Freunden dann bis nach Anatolien. Mhm. Also auch ein Heidenheimer, der bei aller weltweiter Vernetzung immer bewusst Heidenheim war. Und es gibt alte Filme und Interviews von der ARD, die ich mal angeschaut habe, natürlich. Er hat auch sein Heidenheimer, also sein ostelblerischen Idiom, nie ganz verleugnet. Hat sich auch nicht geniert. Das war okay so. Finde ich gut.
Radio Free FM.
Wow.
Das Radio Free FM mit der Plattform und Manfred Allenhöfer. Er war über 30 Jahre lang Kulturredakteur in Heidenheim. Zwischenzeitlich ist er Beobachter und vor allem, ich sag mal, Kulturkenner von Heidenheim und ist heute hier bei mir in der Sendung und berichtet mir aus all seinen beruflichen Jahren, aber auch jetzt aus seinem, wie ich vorhin gesagt habe, Unruhestand, in dem er unter anderem schon zwei Bücher angefertigt hat, eins auch zu 100 Jahre Naturtheater, das ihn auch viele Jahre, also nicht ganz die 100 Jahre, aber zumindest vielleicht 30 davon, grob gesagt, auch während 37, um genau zu sein, selbst begleitet hat. Inzwischen ist er an einer ganz neuen literarischen Arbeit dran, bei der auch eine nicht unbekannte Politikerin in Deutschland quasi mit daran beteiligt ist. Ich sage jetzt mal an dieser Stelle, es handelt sich um Claudia Roth. Und Manfred, ich würde es dir überlassen, uns aufzuklären, woran du gerade arbeitest.
Naja, wenn du sagst Unruhestand, widerspreche ich nur mit wenig Aplomb. Nee, aber Unruhestand nicht zuletzt deswegen, weil ich mich an 7 Enkeln erfreue, die gerade in einem wunderbaren Alter sind. Und ich habe vorhin mal von meinen Töchtern erzählt, die natürlich Heidenheim nach dem Abitur alle verlassen haben. 2 von denen sind wieder zurückgekehrt, jetzt mittlerweile beide. Ja, also zwei andere Töchter sind, die eine in München, die andere in der Nähe von Stuttgart, also auch nicht aus aller Welt. Und daraus haben sich dann 7 Enkel entwickelt, die zu betreuen natürlich auch große Freude ist. Und das, die wildeste Unruhe ergibt sich, wenn die bei uns sind. Wir haben da unsere regelmäßigen Großelterntage, an denen wir die vom Kindergarten abholen und dann bei uns zu Hause haben. Nee, das Buch, von dem du gesprochen hast, da gibt's noch einen anderen Namen, der hoffentlich auch einen Bezug bekommen wird zu diesem Buch. Der lautet Bob Dylan. Bob Dylan, ein Literaturnobelpreisträger aus Amerika, der aber durch andere Tätigkeiten längst seit Jahrzehnten zur Legende geworden ist. Und die Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin aus Berlin, die sollen ein Vorwort schreiben. Angedacht ist eine Festschrift. Es gibt im Landkreis Heidenheim einen Ort, wenn ich den jetzt nenne, vermute ich, dass 90% der Hörer diesen Ort vermutlich noch nie gehört haben, beziehungsweise dort noch nie waren. Ich hoffe, ich tue den Bewohnern nicht unrecht. Es handelt sich um Balmertshofen. Hast du schon mal Balmertshofen gehört, Max?
Ich überlege kurz.
Er schüttelt den Kopf.
Ich komme auf nichts, nein.
Balmertshofen ist ein kleiner, bäuerlicher, kann man auch sagen, ohne ihm Unrecht zu tun, kleiner bäuerlicher Teilort von Tischingen. Tischingen auf dem Ostalb. Wenn ihr in der Landesschau immer die Karte von Baden-Württemberg habt, der östlichste Zipfel, also der schon ein bisschen reinkragt nach Bayern, das ist Tischingen. Und da gibt's den JWD, würde der Berliner sagen. Dort gibt's einen kleinen Ort namens Balmertshofen. Und da darf ich jetzt auch wieder ein bisschen ausholen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Biermöselblasen und die Wellküren oder die Wellbappen, wie sie jetzt heißen, also die Wellgeschwister. Die stammen ja aus einem Elternhaus. Der Vater war Dorfschullehrer. Der hatte gut 14 oder 15 Kinder dann, die dort aufwuchsen. In diesem Balmertshofen gab's auch einen Dorfschulmeister, einen gewissen Herr Legner, der hatte nur 4 Kinder, die in Balmertshofen aufwuchsen und nicht dumm waren. Balmertshofen war aber eine Zeit lang ziemlich abgeschieden. Also wer in Balmertshofen gelebt hat, wenn der Vater Schmied war, wurde man im Regelfall dann Schmied. Wenn der Vater Bauer war, wurde man Bauer. Die Kinder sollten ins Gymnasium gehen. Das war damals nur möglich über die sogenannte Schädere, eine Schmalspurlinie dann, die von Ahlen bis nach Dillingen geführt hat. Die sind also in Balmertshofen zugestiegen, da gibt's eine Haltestelle, und ins Gymnasium nach Dillingen gefahren, damit sie ihr Abitur machen konnten. Die zwei Jüngeren konnten dann schon, das hat in den 70er, 80er Jahre sich ergeben, per Schulbus dann nach Heidenheim fahren konnten, in Heidenheim ihr Abitur machen, gingen auch in die weite Welt hinaus, haben sich aber immer verstanden als Dorfkinder aus Balmertshofen und wollten mit den anderen Freunden und Jugendbekannten aus Balmertshofen zusammenkommen. Und wenn man sagt, wir treffen uns im Sommer irgendwann mal auf ein Glas Bier, das wird ja nie was. Deswegen hatten die 4 Legner-Kinder, Legner hieß der Schulmeister, die Idee, wir machen ein Filmfest. Und zwar Arthouse war da angedacht, also gute, anspruchsvolle Filme, die man auch in Heidenheim nicht unbedingt sieht, in Ulm wahrscheinlich schon im Regelfall. Die wurden organisiert und wurden dann im alten Schulhaus von Balmertshofen gezeigt. Und das ist jetzt bald 50 Jahre her, diese Filmfestspiele haben sich erhalten. Alle aus dieser Jugendgeneration haben sich irgendwo hin entwickelt. Viele kommen aus Tübingen, Augsburg, aus Holland zum Teil, aus Amerika mittlerweile auch. Die zweiten, die hatten Kinder bekommen irgendwann, haben die Kinder als kleine Kinder mitgeschleppt, klar, da geht man mit. Aber spätestens, wenn die Pubertät kommt, gehen die nicht mehr mit. Aber die Legner-Geschwister haben es geschafft, dass sie auch einen eigenen Freiraum schaffen konnten, auch mit speziellen Filmen, mit speziellen Spielorten dann für die Kinder. In einer Scheune hat man Jugendkino eingerichtet. Das heißt, die zweite Generation wurde so sozialisiert, dass diese Filmfestspiele Balmertshofen klar dazugehören. Das erste Sommerferienwochenende von Bayern und Baden-Württemberg ist so feststehender Begriff. Da weiß man schon, auch nächstes Jahr findet es wieder statt. Und mittlerweile gibt es eine dritte und ganz teilweise sogar auch eine vierte Generation. Ganz selbstverständlich kommen die nach Balmertshofen. Und nun mal angedacht, nachdem es die Filmfestspiele bald 50 Jahre gibt, dass man da eine Festschrift macht. Der Säulenheilige dieser Filmfestspiele ist besagter Bob Dylan. Also zum festen Programm gehört, ich frage mal den Maximilian, weißt du, was ein Dylanologe ist? Ein Dylanologe. Kann die vorher auch nicht. Also es tritt jedes Jahr bei diesen Filmfestspielen ein Dylanologe auf, das heißt, er referiert Neuestes aus der Vita oder von irgendwelchen Alben oder sonst wie, aus dem Umkreis von Bob Dylan. Und da kann man lang drüber reden, da hört man alte Titel, da wird auch viel selber geklampft, natürlich überwiegend dann Bob Dylan, da sitzt man bis in die späte Nacht zusammen, fester bekam Programmteil dann von diesen Filmfestspielen. Wobei übrigens, also man kann alles machen, drei Tage wird dort gezeltet in den elterlichen Wohnungen, es gibt Restaurants im weiten Umkreis, dann die ausverkauft sind dann zu diesem Wochenende in Heidenheim, in Balmertshofen. Und dieser Udo Legner, der Bruder, drei Schwestern, wie gesagt, hat er noch dazu, der ist Lehrer an einem Gymnasium in Augsburg. Und er bezeichnet sich als grünes Greenhorn. Der ist Nachrücker jetzt in den Stadtrat von Augsburg. Also der sitzt im Stadtrat von Augsburg für die Grünen. Und in Augsburg kandidiert für die nächste Bundestagswahl auch wieder die Claudia Roth. Deswegen kennt er natürlich die Claudia Roth sehr gut und als Kulturstaatssekretärin. Staatsministerin, bot es sich natürlich an, die liebe Claudia zu fragen. Claudia, wie wär's mit einem Vorwort? Und das mit der lieben Claudia wird es wahrscheinlich klappen. Wir hoffen auch, dass Bob Dylan so zugänglich ist, dass auch er ein Vorwort für diese Festschrift machen kann. Das wird dann der Beitrag sein von beiden, aber ich finde es natürlich cool, denn wenn man sagen kann, wir machen eine Festschrift für Balmertshofen, dann in der ein gewisser Bob Dylan und die Claudia Roth dann einige Sätze sagen. Cool, also da sind wir dran, müssen da allerdings auch nur die Mittel organisieren für das und wie wir arbeiten dran, ein dreiköpfiges Team dann von Fans. Dieses Balmertshofen, das war auch so ein Höhepunkt dann für meine Arbeit dann als Kulturredakteur. Ich bin da jedes Mal gern rausgefahren, also das war so ein bisschen, ja, ich bemühe jetzt den Begriff, halt, das war so ein bisschen Woodstock, also das kam so aus dieser Bewegung raus und klar, es gibt in Tischinger eine Brauerei, den Produkten dieser Brauerei hat man durchaus zugesprochen, aber nie habe ich erlebt, dass sich dann auch zu fortgeschrittener Stunde da irgendwie eine aggressive Stimmung ergeben hat. Absolut friedliches Feeling in Balmertshofen. Und das wollen wir jetzt festhalten dann in dieser Festschrift. Das ist ein Unikat, das ich mit großer Freude jedes Jahr besucht und dann auch darüber berichtet habe. Man wiederholt sich dann im Laufe der Jahre, wenn man die Geschichte dann und den Verweis auf die Weltgeschwister bringt, so solche Dinge dann aber. Mögen es die Leser einem verzeihen, wenn man etwas bringt, was ich zwei Jahre vorher schon mal geschrieben habe. Nicht jeder merkt sich das. Das ist so ein Projekt. Und dann bin ich in einem anderen Buch über einen Heidenheimer Heimatforscher. Das wird aber dann vermutlich eine eher lokale Angelegenheit sein.
Auf jeden Fall höre ich deutlich raus, dass dich Bücher natürlich eigentlich schon immer ein Stück weit auch fasziniert haben. Du bist selber nun sozusagen Autor geworden. Warst ja schon immer, sage ich mal, zumindest in journalistischer Hinsicht, Autor als Kulturredakteur, nun eben auch Buchautor sozusagen. Trotz alledem sind Bücher für dich aber noch viel, viel mehr. Du hast nämlich zu Hause über 8000 Bücher.
weiß ich gar nicht so genau, 7, 8, 9.000. Ich weiß bloß, dass ich da an Grenzen stoße. Und es immer schwieriger wird, dann noch in diesem Haus, in dem 4 Kinder großgezogen werden konnten, genügend Wandflächen zu finden, wo man was hinstellen kann. Also es wird auch, sagen wir, es wird kein Eimer mehr dazu gekauft. Das muss jetzt einfach reichen. Nee. Ja, aber klar, als Germanist sind natürlich Bücher wichtig und ich habe auch früher schon mehrere Bücher dann gemacht, auch als Kulturredakteur. Ein Modellprojekt mal als Buch dokumentiert oder eine heimatkundliche Geschichte, die sich auch in der Zeitung wiedergefunden hat, in 4 Bänden gemacht. Natürlich ist die Dissertation ja auch ein Buch, die muss ja auch mindestens 150 Mal erscheinen. Habe ich damals übrigens, vielleicht auch kein reiner Zufall, habe ich damals auch schon, also es ging damals um Theodor Fontane, unterbürgerliche Schichten im bürgerlichen Realismus. Ich habe versucht, das schön zu illustrieren und bloß als reines Textbuch, wissenschaftliches Textbuch zu versehen, so da ein bisschen Lust beim Lesen zu öffnen. Nee, und das Buch machen, das kann ich jetzt halt dann im Ruhestand machen. Ansonsten geniere ich mich nicht zu sagen, ich sitze auch sehr gerne auf meiner Couch und lese ein gutes Buch. Solange nicht irgendein Enkelchen um die Füße rumspringt und der Betreuung bedarf. Und dafür gibt es eine andere Sammlung. Ich bin einfach ein bisschen Sammler. Also man muss sich aber erzählen dann vom Lohnetal, von der Schwäbischen Alb, von den Höhlen hier, von der Eiszeitkunst. Ich sammle Mammuts in unterschiedlichster Art und Weise. So wie es bei euch in Ulm den Spatzen ja gegeben hat, so als große Figur, die man rausstellen kann, so hat es bei uns mal eine Figur gegeben, des Mammuts, die hat man mir geschenkt, also ich glaube zum 50. Geburtstag. Und ansonsten, wenn man genau guckt, auch in eurem, beispielsweise im Ulmer Stadtmuseum gab es wunderbare Radierer als Mammut und Höhlenlöwen. Figuren, also man kann das Verschiedenste sammeln und geschönte Vollständigkeit halber natürlich auch angeregt durch die Enkel. Ich bin ein begeisterter Sammler von Fingerpüppchen und von Handpüppchen. Wenn irgendjemand eine Fingerpuppe oder eine Handpuppe hat mit Bezug dann zur Steinzeit beispielsweise, bitte melden bei Radio Free FM. Ich habe eine Steinzeitfamilie dann als Fingerfigur und ich habe auch mehrere Mammuts dann, die umherschleichen als Fingerfigur, aber ich bin da immer offen für neue
Figuren. Also auf jeden Fall höre ich raus viele Dinge, die dich faszinieren, die du auch gerne dann natürlich zu Hause sammelst. Eine Aussage von dir, die du zumindest im Vorgespräch mir kurz zugeworfen hast, die interessiert mich jetzt aber noch. Und zwar hast du gesagt, du bist ein überzeugter Landmensch. Warum hat es dir das Land so angetan? Warum sagst du, du bist ein überzeugter Landmensch? Eine Stadt kommt für dich jetzt nicht unbedingt in Frage, also zumindest zum Wohnen jetzt.
Wir leben im Landkreis Heidenheim, im waldreichsten Landkreis, im Regierungspräsidium. Und im Landkreis Heidenheim hat es viele Gebiete einfach mit einer gewissen Weite. Da schwingen die. Es gibt die Flächenalb und die Kuppenalb, dann, wir haben beide hier im Landkreis Heidenheim, da schwingen die Horizonte einfach so dahin, man hat Luft. Wenn ich nach Stuttgart fahre, auf der Bundesstraße beispielsweise, also da verdichten sich die Kästen ja immer wieder, Klammer auf, wir haben mittlerweile auch im Landkreis Heidenheim schon längst eine Vielzahl von riesigen Kästen, Klammer zu. Aber es gibt einfach Luft zum Atmen und es gibt genügend interessante Menschen und Begebenheiten im Kreis Heidenheim, sodass mir auch in Heidenheim nicht langweilig wird. Ich muss mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin Großstadtmensch. Also es ist sehr lebenswert auf dem Land.
Also es ist einfach für dich ein Stück Lebensqualität.
Bloß ein Beispiel, das haben wir vorher auch besprochen. Also ich bin beispielsweise begeisterter Mountainbike-Fahrer. Ich sitze aufs Fahrrad und eine Minute später bin ich im Wald. Kann dort mein Wald, das Waldwegenetz dann nutzen mit jeweils einer anderen Kombination von Fahrten. Oder ich bin begeisterter Motorradfahrer, auch seit 18, ununterbrochen. Ich sitze aufs Motorrad und eine Minute später bin ich in weiten, geschwungenen Alpstraßen und kann da für eine halbe Stunde, Stunde oder anderthalb Stunden mal den Kopf ein bisschen auslüften. Das kann ich in Stuttgart nicht. Wenn ich in München wohne, in Stuttgart wohne, ich muss jetzt erst eine halbe Stunde fahren, bevor ich draußen bin. Die halbe Stunde kann ich natürlich auf geschwungener Landstraße verbringen. Viel schöner.
Und nicht zuletzt natürlich auch deine ganzen Sammlungen schon allein, deine über 8000 Bücher, du weißt gar nicht genau, wie viele es sind, alle umzuziehen. Das wäre ja ein Mammutakt sozusagen.
Im Wortsinn, ja.
schon allein den ganzen Platz, glaube ich, gäbe es in der Stadt heute nur noch sehr schwierig zu finden. Und ich glaube, für dich kommt es nicht in Frage, dich auch nur von einem einzigen Exemplar deiner Sammlung zu trennen.
Ja, ich habe die schon unterschiedlich, die sind mir schon unterschiedlich wert. Aber nee, wozu sollte ich mich trennen? Und ich habe die Familie immer rausgehalten aus meiner Arbeit. Das waren zwei Dinge und das war möglich, beides miteinander zu pflegen. Ich habe aber einmal, da gab es auch eine Festschrift, 40 Jahre Heidenheimer Neue Presse. Da konnte man auch einmal dann ein bisschen persönlicher sein. Da Besonderseite gemacht dann zu mir und meiner Familie. Und dann Überschrift hieß, ich bin reich. Unterzeile dann an Kindern. Und da stand da, ich brauche kein Cabrio. Motorrad habe ich ja, und wenn man das mal hat, ist nicht so furchtbar teuer. Das war genügend Platz für vier Kinder. Mittlerweile freue ich mich, wenn da mehrere und bis zu sieben Enkel sich dort finden. Das dauert drei Wochen, da sind alle sieben wieder da und das ist einfach wunderbar.
Und die werden dich sicherlich noch einige Jahre auch auf Trab halten, wenn nicht dein restliches Leben lang. Lieber Manfred, wir haben tatsächlich unsere Sendung quasi schon fast geschafft. Wir sind in der letzten Minute. Spannend, was du alles aus deinem Leben, aus deinen über 30 Jahren ja, Kulturredakteur mir berichten konntest aus deinen Sammlungen. Nun arbeitest du zum Beispiel auch an der Festschrift zu den Filmfestspielen in Ballertsmannhofen.
Ballmertshofen,
Entschuldigung. Ja, was keiner von uns kennt. Ich wünsche dir dafür nur viel Erfolg, viel Freude, viel Spaß. Und ich glaube, du hast so viel zu berichten. Wir werden wieder von dir hören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.